Diese Predigt hat den Titel Außerhalb des Lagers. Ich denke, wir haben da ein sehr interessantes und vor allem aktuelles Thema vor uns. Erhalten wir uns für den Beginn einmal ein Wort aus dem Römerbrief vor Augen. Im Kapitel 15 steht, alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und so steht dann im Buch Levitikus, also im dritten Buch Mose, geschrieben, was laut Gesetz mit dem Leib des Opfertieres zu geschehen hatte, und damit ist zugleich die Grundlage für unsere Jüngerschaft auch angedeutet. Da steht, den ganzen Jungstier soll man hinaus vor das Lager bringen, an einen reinen Ort, wohin man die Fettasche schüttet und ihn auf einem Holzfeuer verbrennen. Am Aschenhaufen soll er verbrannt werden. Und dann steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief, sozusagen als geistlicher Zündfunke, die so wichtige Aufforderung an uns, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Und hier haben wir zwei Komponenten, die für uns je eine wichtige Tatsache beinhalten. Zum einen geht es um den Ort, den der Herr Jesus eingenommen hat, um unsere Sünden zu tragen und sie mit seinem Blut zu bezahlen. Und zum anderen haben wir hier die Stätte der Verachtung vor uns, wohin die Welt unseren Herrn verstoßen hat in ihrer Ablehnung. Und vor allem das Letztere werden wir uns jetzt etwas intensiver ansehen. Die Tatsache, die der Schreiber des Hebräerbriefes beginnt mit deshalb lasst uns, oder in anderen Übersetzungen, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, die spricht deutlich von einem triftigen Grund und zeigt von einem kausalen Zusammenhang. Das heißt, wir haben festzuhalten, dass Christus außerhalb des Tores gelitten hat, vor dem Lager, denn das ist für die Praxis unserer Nachfolge sehr wichtig. Also noch einmal, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Die Leiden des Christus haben uns an eben jenem Ort, an jener Stätte, den Eingang in den Himmel erworben. Das wird uns allen ja klar sein. Aber ebenso klar ist auch, dass genau diese Stätte, wo er gelitten hat und verworfen worden ist, dieselbe Verwerfung für uns beinhaltet. Es ist die Ablehnung und der Hass der Welt gegenüber allen, die bei und die in Jesus bleiben wollen. Sein Tod hat für uns droben im Himmel eine Wohnstätte geschaffen, ein herrliches Erbe und ein wunderbares Bürgertum, aber diese Stätte seines Leidens, die nimmt uns gleichzeitig auch das Heimatrecht auf dieser Erde und macht uns zu Fremdlingen hier, zu Pilgern. Jesus hat draußen gelitten, außerhalb des Tores, und das ist gut verständlich, denn dadurch hat er ja gezeigt, dass er den Platz außerhalb des Bereichs der Religion dieser Welt eingenommen hat, den Platz außerhalb ihrer Politik und alles dessen, was dieser Welt angehört, die ihn ja hasst und verwirft. Und das ist das deutliche Signal und auch der Wegweiser für uns, seine Nachfolger. Und darum heißt es, lasst uns hinausgehen. Nicht aber nur hinausgehen als Aussteiger, als Flüchtende vor dem mancherlei Unbill dieser Welt, sondern zu ihm hinausgehen. Es geht darum, gezielt und konsequent zu Christus hinauszugehen. Und das ist die Anweisung und das muss auch unser Wahlspruch sein in Bezug auf alles, was der Mensch geistlich so als Lager aufzurichten gewillt ist. Und auch wir selber. Was Menschen auch immer errichten, ob sie jetzt eine heilige Stadt oder eine geweihte Stätte bauen, ein Höhenheiligtum, wenn sie sich gefallen in selbst erwählten Gottesdienst, in Kasteiungen und hoher Erkenntnis, für uns gilt, du und ich, wir haben nur einen zu suchen, unseren von der Welt verworfenen Christus, und das außerhalb des Lagers. Und wenn die Menschen in welch bekannten Namen oder durch welch namhaften Prediger es immer auch geschieht, ein religiös hochgeschätztes Lager aufrichten, Es gibt ja deren viele. Für dich und mich ändert das nichts. Uns gilt die Anweisung, uns gilt der Wahlspruch, hinausgehen aus solchen Lager und zu Christus hinzutreten. Der blinde Aberglaube im christlichen Gewand, der sucht ja unentwegt unter den Ruinen des antiken und auch des geistlichen Jerusalem noch für ihn passenden Reliquien. Man hat die Grabeskirche errichtet, man hat mit tausenden Spänen vom vermeintlichen Kreuz Christi Handel getrieben und da ist ja auch noch das Turiner Grabtuch. Man ist unzähligen Geistesströmungen angehangen, die sich im Laufe der Zeit etabliert haben. Man hat mit dem Wort Gottes Schindluder getrieben, hat die gesunden Worte Jesu und die Lehrbriefe nicht als solche geachtet und nach passenderen Worten für das Dichten und Trachten des eigenen bösen Herzens gegraben und man ist fündig und man ist sündig geworden dabei. Und der Mensch verliert sich nur zu gern an ausgewählte Dinge seines bevorzugten Lagers, an das fürs Herz greifbare. Er sucht herum im Wie und im Wann biblischer Geschichte und Prophetie. Und das alles reizt ihn mehr als die herrliche Person Christi und des Vaters. Der Mensch liebt die Bilder in der Schrift mehr als ihren Autor. Und deshalb werden die Religiösen und die Schwarmgeister und alle Geschäftstüchtigen immer ihr gepflegtes Lager als heilig hervorheben, das sie zweckmäßig dazu ja instand halten. Christus ist dort aber nicht. Genauso wenig wie er in Liturgien zu finden ist, in allen erstarrten und sich totlaufenden Bräuchen und Ritualen und genauso wenig in irrigen, ja todbringenden Gemeinschaftslehren und Meinungen. Er versichert uns vielmehr, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dabei reicht schon ein einziger Lichtstrahl von dem himmlischen Leuchter der Offenbarung, um dir und mir die Notwendigkeit zu zeigen, dass wir aus allem diesem hinausgehen müssen, wenn wir mit dem von der Welt verworfenen und von der Religion unverstandenen Christus Gemeinschaft haben wollen. Diese ernste Aufforderung zum Hinausgehen schließt aber weit mehr in sich als ein bloßes Abwenden von den Ungereimtheiten unserer Oberflächlichkeit und den listigen Heimlichkeiten in menschlicher Genusssucht. Es gibt so viele Leute, die sich da völlig von den Gefühlen beherrschen lassen und die wollen ihr Gehirn und ihren Verstand gar nicht einschalten. Selbst in einem Gottesdienst suchen die meisten Menschen hauptsächlich Glück und Freude und ein wenig Abwechslung vom Alltag. Eine gute Zeit wollen sie haben, sich selbst in Stimmung bringen durch gemeinsames Singen von modernen geistlichen Liedern und Chorussen. Und dabei erfolgt dann oft eine mantraartige Wiederholung auf die andere, bis sie ihren Zustand mentaler Vergiftung wieder einmal erreicht haben. Aber zum Nachdenken will da kaum einer angeregt werden. Sehen wir nicht, wie das Brauch geworden ist in den Gemeinden in letzter Zeit? Immer mehr Musik, immer mehr Unterhaltung und immer weniger Lehre und Unterweisung und wahre Erkenntnis. Diese Woche erhielt ich eine E-Mail von einer Glaubensschwester. Von oberflächlichem Christentum Verführung, schrieb sie, von Wohlfühlchristentum mit seinen Predigten, von Schlagzeugen und Lobpreis. Und es ist oft alles jetzt gang und gäbe hier, auch in Oberösterreich, aber etliche konnten sie ja schon nicht mehr ertragen, die Oberflächlichkeit und die mangelnde Hingabe in den christlichen Lagern hier. Um aber diesem schrecklichen Einfluss des Bösen mit Erfolg entgegenzutreten, bedarf es nicht besonderer Ansichten und nicht Grundsätze und Lehren, sondern einer tiefen Hingabe an die Person des Sohnes Gottes. Und es gibt viele Gläubige, die all diese Dinge, die das Wesen eines Lagers ausmachen, zwar sehr wohl erkennen und diese Dinge auch wahrheitsgetreu darstellen können, aber auch sie sind weit entfernt von dem Gedanken, selber der ernsten Aufforderung unseres Verses aus dem Hebräerbrief Folge zu leisten und endlich, endlich zu Christus hinauszugehen und seine Schmach zu tragen, die herrliche Schmach des Evangeliums Gottes, wo der Mensch nichts und wo Gott alles ist. Es erfordert aber zum einen viel geistliche Einsicht, um die wahre Tragweite des Wortes »Lasst uns zu ihm hinausgehen« zu verstehen und zu akzeptieren, und noch mehr geistliche Entschiedenheit, um dieser Aufforderung zu folgen, zumal vielleicht uns nahestehende Gläubige dies lange verhindern werden, bewusst oder unbewusst. Und da muss ich dann Gewalt tun an mir selber und mich ganz gern und sofort aufmachen. Großer Lohn ist uns dabei gewiss, auch wenn wir es nicht gleich bemerken. In manchen christlichen Lager schart man sich um ein Banner, das mit einem Lehrsatz geziert ist oder mit einer elitären Verordnung. Oft ist es ein bekanntes Lehrsystem, mitunter auch nur eine gemeindekonforme Ansicht oder auch nur die jahrzehntelange Zugehörigkeit. So etwas hört man ja oft von den Gläubigen. Was aber alles nur das fromme Sehnen unserer menschlichen Natur befriedigt, wodurch die Menschen gefangen bleiben im Netz moralischer und finanzieller Bürden, damit die Brüderschaft dem Lager treu bleibt, nicht aber bei dem bleibt, der uns alle erkauft hat für sich selber und damit freigekauft hat auch von jeder heimlichen Versklavung. Und draußen, vor dem lyzäischen Lager, da wartet er, der Herr, und er klopft an unsere Herzen an. Es lohnt sich, dass wir das genau überdenken und verstehen und dann entsprechend vorgehen. Denn die Lageratmosphäre ist für unsere persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn nicht dienlich. Und das Wort Lagern hat ja viel mit Liegenbleiben zu tun. Es kann und es darf keine auch noch so nette Lagergemeinschaft unser Hinausgehen und unser permanentes Hinzutreten zu Christus ersetzen oder auch nur behindern. Das ist uns allen klar, nicht wahr? Es geht ja hier nicht gegen die Gemeinschaft untereinander in Christus. Im Gegenteil, die richtige, die rechte Gemeinschaft, das wahre Gemeinwesen findet als Leib des Christus ja nur dort statt, wo er ist und nicht wo menschliche Lagerrichtlinien uns zusammenhalten wollen. Aber das Menschenherz neigt ja leider dazu, mit der Zeit immer wieder in kalte Formen zu verfallen und dann in geistlichen Gewohnheiten zu erstarren. Und immer wieder weicht es aus in dubiose liturgische oder organisatorische Machenschaften. Das beweist nicht nur die gesamte Kirchengeschichte, das zeigt sich auch in der bekennenden Christenheit aller Jahrhunderte. Spätestens in der vierten Generation jeder Christengemeinde wird so aus dem lebendigen Organismus eine tote Organisation. Mit oft ganz wenigen Ausnahmen, die dort dann aber sehr zu leiden haben unter dem restlichen Abfall vom lebendigen Glauben. Und daher mahnt uns das Wort rechtzeitig innerlich zu Jesus hinauszugehen vor das Lager. Sonst erleben wir in der Gemeinde am eigenen Herzen, was der Lagerkoller bewirken wird, falls wir das dann überhaupt noch bemerken. Was zu alledem geführt hat und auch heute immer wieder führt, dies mag ja einmal seinen Ursprung gehabt haben in wirklich geistlicher Kraft, aber die Versuchung liegt ja immer nahe, binnen kurzer Zeit an der bloßen Form festzuhalten, während der Geist und die Kraft längst entschwunden sind. Und das ist gemeint mit, man hat sich ein Lager aufgerichtet. Die biblischen Beispiele sind viele dazu, die hier angeführt werden können. Brauchen wir nur darüber nachdenken. Elia lagert unter dem Ginsterbusch. Ihm wird gesagt, gehe wiederum hinan. Oder Abraham, der in Zelten wohnen musste, ihm wird immer wieder gesagt, geh aus. Und war nicht gerade deshalb das jüdische Volk vom Vater des Glaubens her eingebettet in Segen? Und sogar das jüdische System konnte sich ja des göttlichen Ursprungs rühmen. Sie, wie steht, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. So schreibt Paulus diesbezüglich an die Römer. Und dann schreibt er ihnen, nämlich den Israeliten, gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Und ein Israelit, der konnte auf den Tempel hinweisen mit seinem Gottesdienst, mit seinem Priestertum, mit seinen Opfern und allen Einrichtungen. Und er konnte sagen, dass das alles so von Gott Israels angeordnet worden war. Ja, er konnte sogar exakt das Kapitel und den Vers anführen. Als Beweis für alles, was mit dem System, zu dem er sich bekannte, in Verbindung stand. Und das tun sie heute noch, die orthodoxen Juden. Und wo fände sich denn noch so ein System wie das jüdische, wie wir es aus dem Alten Testament kennen, das so hohen Anspruch erheben könnte auf das Herz des davon betroffenen Menschen? Ja, und auch das ist uns zur Mahnung aufgeschrieben. Denn was ist daraus geworden? Lager. Lager um Lager sind geworden, in der Wüste und überall, wo man sich niedergelassen hat, Lager, in denen rebelliert wurde. Das ist die Rote Kora, Datan und Abiram. Dann die Richterzeit, wo jeder tat, was er wollte in seinem Lager. Königliche Lager sind entstanden. Lauter Lager, in denen man den lebendigen, herrlichen Gott nach kurzer Zeit missachtet und schließlich sogar verworfen und durch die Hand der Heiden getötet hat. Davor aber ruft der Sohn Gottes über das religiös widerstrebende Lager, dass das Herz des Volkes sich gebildet hat, noch wehmütig das Wort aus: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Aber so traurig diese Sache auch ist, wir Heiden können Gott Dank sagen dafür, denn wir sind eingepropft worden in Gottes Ölbaum. Für uns hat sich die Tür des Himmels geöffnet dadurch. Aber was ist dann geschehen in der christlichen Kirchengeschichte? Ein Lager ums andere wurde errichtet. Eine Denomination um die andere ist entstanden. Ja, umgebracht hat man Andersgesinnte hier bei uns. Ausgerottet. Die Katharer, die Waldenser, vertrieben wurden die Salzburger Evangelischen. Und bis heute steht in der evangelischen Augustana, dass die Täufer zu verwerfen sind. Was das ist? Das ist das Ergebnis christlich-diabolischer Lagermentalität. Die österreichische Missionsgeschichte ist schwer gezeichnet von den erfolgreichen Ausrottungswellen, durch die die Christen hierzulande dezimiert wurden. Feindschaft gegen Christus und die Seinen, Feindschaft um seines Namens willen. Und was wird auf uns zukommen, wenn wir hinausgehen zu unserem Herrn und uns an seine Brust schmiegen? Unsere Tage leiden es ja gar nicht länger, im Lager zu bleiben. Uns gilt dieses Wort, so wie es den gläubigen Hebräern eindrücklich gesagt wird: Lasst uns zu ihm, zu Christus hinausgehen. Und uns gilt erst recht, die wir einst fremd waren, dieses Wort, und zwar so fremd, so verloren in Tod und Sünden, die wir jetzt aber nahe gebracht sind zum Leben und zur voller Genüge in Christus, zur Sündenvergebung und zur Rechtfertigung vor dem himmlischen Vater. Dann sollten wir uns nicht hinzutun wollen zum Urheber unseres Heils, der unser Leben ist? Möchten wir lieber im Lager umkommen, als im Aufblick auf ihn heimgehen zu dürfen, wie ein Stephanus? Gehen wir doch lieber hinaus zum großen Hirten der Schafe. Möchte da noch einer von uns säumen und sich weiter um sich selber drehen? Von Ruth, ihr Name bedeutet Freundin, das ist ein Fingerzeig auf die Braut Christi, von Ruth wird eine wunderbare Eigenschaft berichtet aus kompetentem Mund, von dem, der über die Schnitte gesetzt war, steht. Und wir wissen, was das heißt. Er sagt über die Ruth: Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Und es sollte von uns allen gesagt sein: Sie bleiben nicht lange sitzen. Ruth ist auch nicht in ihrem alten Heimatland geblieben. Nein, sie ist hingepilgert zu ihrem Löser. Sie ist in die Geburtsstadt unseres Herrn gezogen. Mehr noch, sie ist eingetreten in die leibliche Verwandtschaft mit ihm. Wusste wohl nicht, was kommen würde, aber sie ist hinzugetreten und hat herrlichen Lohn empfangen. Und wehe allen, die dazu zu bequem geworden sind, zu traditionell, zu geistvoll, die sich nicht mehr aufmachen, die die Nachfolge verlassen haben, die Lagerchristen. Das ist eine äußerst ernste Sache. Und je länger die Zeit fortschreitet, umso ernster. Denn dieses Wort: Lasst uns zu ihm hinausgehen, das hat ja eine ganz praktische Kraft. Es heißt nicht: Lasst uns von einem System zum anderen übergehen, von einem Lehrer zu einem anderen, von einer Meinung zu einer anderen wechseln. Nein, wir sollen vielmehr von allem, was Lager, was Stillstand, was Eigenleben bedeutet, zu ihm hinausgehen, zu ihm, der außerhalb des Tores gelitten hat. Enttäuschen wir uns nicht, der Herr Jesus ist heute ebenso außerhalb des Tores wie vor knapp 20 Jahrhunderten, als er dort gelitten hat. Und was hat ihn damals in diese Stellung gebracht? Unsere Sünde und das religiöse Lager jener Zeit. Aber die Welt bleibt die Welt und alle Religion ist und bleibt ein teuflisches System. Und so hat sich die Welt über Jahrhunderte in den Mantel eines falschen Christentums gehüllt und nun wird sie sich mehr und mehr in den Mantel der ökumenischen Welteinheitsreligion hüllen, zu dem diabolischen Zweck, ihren Hass gegen Christus noch ungehemmter zu entfalten. Und noch sind es im christlichen Umfeld Gesetze, Verordnungen, Verdrehungen und Perversionen der Sitten und der Sprache und der Ansichten. Aber weltweit haben längst Verfolgung und Gräueltaten gegen Christen ihren bislang höchsten Stand erreicht. Um dessen Willen, der uns zu sich ruft. Bedenken wir aber dabei, wenn wir mit dem verworfenen Christus unseren Weg gehen, dann werden wir automatisch zu einer verworfenen Gruppe für die Menschheit. Hat unser Herr außerhalb des Tores gelitten, dann dürfen wir doch nirgendwo anders aufgefunden werden von den Menschen und ihren Herrschern. Nicht wahr? Wir gehören zu ihm. Wir gehören nicht uns selber. Aber ach, wie wertvoll ist diese Tatsache. Ob wir es in den letzten Jahren uns als Christen vielleicht auch noch so wohnlich und traditionell eingerichtet haben, ob religiös, ob christlich, ob politisch, machen wir uns auf die gerade Bahn für unsere Füße, damit das im Lager Erlahmte nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Hin zu Christus, das ist für uns alternativlos. Für uns sind keine Höhenheiligtümer von Gott reserviert in dieser gottlosen, christophoben Welt. Für uns sind von Gott her auch nie dauerhafte Lager vorgesehen gewesen. Das muss jeder zugeben, der ehrlich und ernsthaft sein Glaubensleben überdenkt. Und wenn du weiter in einem Lager verweilst, dann ist das als ein hochgefährliches Terrain für dich zu achten. Dann lauert ja da schlussendlich der Abfall und der kostet dich dann mehr als dein irdisches Leben. Der kostet dich die Ewigkeit. Unser Herr ist und bleibt für die Welt und für das offizielle Kirchenchristentum ein verachteter Christus, ein verworfener Christus und in jedem Fall ein Christus außerhalb ihres Lagers. Wer könnte das wohl leugnen? Wir sagen ja gerne und ganz zu Recht, indem wir uns auf das Wort Gottes stützen, wo zwei oder drei versammelt sind im Jesu Namen, da ist er mitten unter ihnen. Mitten unter uns ist gemeint, steht in Matthäus 18, 20. Und dabei handelt es sich eben nicht um ein Lager. Das ist vielmehr die geniale Zahl unseres Herrn Jesus. Zwei oder drei. Daraus besteht ja grundsätzlich jede Versammlung, die in Jesu Namen zusammenkommt. Das Lager, das die Bibel als solches bezeichnet, ist dagegen der Begriff für eine menschlich, religiös, durchdrungene Lebensweise, eine Philosophie, eine Rast- und Wohnstätte am breiten Weg, entstanden unter Mitwirkung nicht christusgemäßer Einflüsse. Dort wird sehr wohl vom Christentum die Rede sein, dort ist aber aller Synkretismus, jeder Vermischung und Vermengung möglich. Dort ruht zu sagen Moab auf seinen Häfen, weil er dort nicht erwartet, dass er umgewendet wird vom Geist Gottes. Und mit ihm alle, die es sich längst gemütlich gemacht haben in ihrer Gemeinschaft, sie singen im Gemeindechor, sie sind da Sonntag für Sonntag, sie nehmen teil am Kirchencafé, bringen es bis ins Presbyterium, werden Kuratoren, Bischöfe und alles Mögliche und Unmögliche, aber hinaus zu Christus vor das Lager gehen sie nicht. Ihr versteht, so wird zur Sünde, was aussieht wie Christentum, wie Gottesdienst. Ihr Herz ist ferne von mir, sagt der Herr, wenn sie mich auch mit ihren Lippen bekennen. Sie sind die christlich übertünchten Gräber dieser Zeit. Und dieses, ihr Zeugnis, ihr Tun und Lassen, das bevölkert die Hölle, nicht aber die kleine Herde Jesu. Das ist die Sünde, sagt Jesus, dass sie nicht glauben an mich, dass sie sich nie von mir ganz abhängig gemacht haben. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft, die verleugnen sie. Der Glaube, das griechische Wort Pistis, hat ja nicht den Sinn von für wahr halten, sondern es wird übersetzt mit Treue, mit Vertrauen und auch mit Pünktlichkeit. Wie kann einer, der das Lager nicht verlässt, mit diesen Begriffen umgehen vor Christus? Die weltliche, fleischliche Christenheit, die macht sich nicht abhängig von der Person Christi. Das christliche Lager mit seinen Ritualen und Lehren und Gepflogenheiten ist ihr ja genug mit seiner Geschichte. Und anderes ist sie nicht gewohnt und will auch nichts anderes als zu ruhen, noch ein wenig zu schlafen in diesem ihrem Lager, mit seinen Annehmlichkeiten und Grundsätzen, menschlich, irdisch, dämonisch, gegängelt. Vom Leben im Sinn des Evangeliums Gottes kann ja keine Rede sein, weil das Ich dort der Maßstab alles Daseins ist. Schön ist es bei uns, sagen sie, komm, was hörst du immer von ihnen? Nur dass solch selbstherrliche, ich-orientierte Lebensführung und der christlichen Anstrich das offene Einfallstor für jegliche Dämonenlehre bildet. So schön ist das nicht. Im Gegenteil. Ein Beispiel. Vielerorts werden im Lager moralische Anweisungen erteilt in der Predigt, die 10 Gebote, sowie die Bergpredigt. Es wird zum erstrebenswerten Maßstab erkürt, den es irgendwann irgendwie zu erreichen gilt. Die Mitglieder der Lagergemeinschaft werden damit zu der Ansicht verführt, der christliche Mensch sei in der Lage, sich selbst zu bessern. Und das aber ist Dämonenlehre, die das Lager dann durchdringt. Gottes Evangelium ist das keinesfalls, denn Gott hat den Menschen abgetan in Christus am Kreuz. Der Mensch ist nicht verbesserbar. Und wo der Mensch meint, sich selber auch nur minimal zum Positiven vor Gott verändern zu können, da setzt er Christus, Gottes geliebten Sohn, beiseite. Und so zieht er sich Gottes Zorn zu. Und darum muss der Gläubige hinaus, aus dem Lager hinaus, aus allem menschlichen Bemühen und Trachten und sich um sich selbst drehen. Er muss hin zu Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir in einem neuen Leben wandeln können. In uns selber wohnt nichts Gutes. Das ist Gottes unumstößliche Meinung von uns. Dafür hat er seinen Sohn geopfert, sonst wäre das ja nicht nötig gewesen. Und nur Christus führt in uns die Änderungen herbei, durch Bedrängnisse und Leiden. Das wird aber im Lager zweckmäßigerweise nicht so verkündigt. Man will ja die Leute an sich gebunden wissen, sie bei der Stange halten, bei der Lagerstange, gesetzlich und nicht zuletzt finanziell. Und dazu dienen moralische Anforderungen an Christen. Und das Ende ist die große Heuchelei. Denn nur wer nicht mehr auf sich selbst gestellt ist, sondern auf dem, was Christus ist und was Christus getan hat und Christus tut, nur wer in fortdauernder Neumachung seines Innersten, in der Hingabe seines Eigenwillens, in der Gemeinschaft des Todes und der Auferstehung Jesu steht, nur der ist imstande, die Ziele Gottes zu erfassen und in jedem einzelnen Fall zu erkennen, was demgemäß der Wille Gottes ist. Ohne das werden wir immer nur unsere eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen des uns umgebenden Lagers zum Maßstab machen und weit entfernt bleiben vom Willen Gottes. Und nur jene, die innerlich unserem Hebräerwort folgen und zu Christus hinausgehen, vor das Lager ihres menschlichen, religiösen und sich ihm ganz und gar anbefehlen, die werden vom Sohn Gottes recht frei gemacht. Frei vom Verderben, frei vom menschlichen, vom eigenen Bemühen, frei für Christus allein. Und das ist herrliche, gottgewollte, von Gott gesegnete Freiheit. Wie der Herr Jesus zu Nikodemus gesagt hat, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Und solche haben dann eine ganz andere, eine wahrhaft herrliche Gemeinschaft untereinander, weil Christus in jedem von ihnen wohnt, weil er für sie alles ist, der Sohn Gottes. Sie selber sind aber endlich befreit vom eigenen Bemühen. Und wer an ihnen dann wirklich die Bergpredigt erfüllt, das ist dann keine Frage mehr. Wer sie dem Geist nach arm gemacht hat, damit sie in ihm reich sind, wer ihnen seine Sanftmut ins Herz gepflanzt hat, wer sie hungern, aber auch satt werden lässt nach der Gerechtigkeit Gottes, wer sie mit Barmherzigkeit erfüllt, mit seiner Barmherzigkeit, damit sie anderen die Armut nehmen können, wer ihr Herz täglich reinmacht, damit sie Gott und sein Wort erkennen und befolgen, wer sie zu Friedensstiftern gemacht hat, weil sie das wahre Evangelium im Herzen und auf den Lippen tragen. Das Evangelium, die frohe Botschaft vom Sohn Gottes und nicht das scheinheilige, diabolische Lagerevangelium vom Menschen. Und das alles ist längst für jeden von uns bereit. Es ist vollbracht. Aber um es empfangen zu haben, muss ich hinausgegangen sein zu ihm, muss ich mein althergebrachtes Lager geistlich verlassen haben, wenn nötig, mit Gewalt an mir selber. Also machen wir uns auf. Ein Wort noch zu unserer Zeit, nicht als moralische Anweisung, sondern als erreichbar aus dem Vermögen, das Christus uns darreicht. Es steht in Römer 13,13, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen des Fleisches, nicht in Streit und Neid. Hier bei diesem Text machen wir eine interessante Entdeckung, wenn wir den Zahlenwert des Wortes Ausschweifungen des Fleisches betrachten. Wir haben soeben zitiert, nicht in Unzucht und Ausschweifungen des Fleisches. Und das Wort im Grundtext für Ausschweifungen oder Unmäßigkeit oder Frechheit oder Übermut, das es meint, kommt von dem Grundwort streicheln her. Das bedeutet unter anderem bezaubern durch Zaubergetränke, durch Zauberlieder, betäuben, blenden, betören, verführen, umstricken. Und es hat in der Zusammensetzung Ausschweifung des Fleisches dann den Zahlenwert 666. Und dann ist es natürlich klar, bei 666 steckt ein Mensch dahinter, ein ganz bestimmter Mensch. Wie es nun aber den Anschein hat, geht ihm unter der Zahl des Tieres ein adäquates System als Wegbereiter voran. Und Gottes Wort sagt ja bekanntlich, hier ist Weisheit in Offenbarung 13. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Jetzt erleben wir aber nun schon einige Zeit einen enormen sittlichen Verfall, der durch die heutigen medialen Möglichkeiten stärker gefördert wird, als es je zuvor da gewesen war in der Menschheitsgeschichte. Und wir wissen auch, bis dato sind alle Kulturen dieser Welt untergegangen, die die sittlichen Grenzen dauerhaft überschritten hatten. Dann, wenn sie besonders satt und ausschweifend lebten und sexuell entartet waren. Der Herr Jesus selber prophezeit diese Zustände fürs Ende und vergleicht sie mit den Zeiten Noahs und Sodoms. Und da sind wir nicht nur angelangt, sondern aufgrund der weltweiten Möglichkeiten weit darüber hinaus. Weiter als alle zerstörten Kulturen vor uns. Der freie Zugang zu ungehemmtem Pornokonsum wird heute schon von den Schulkindern genutzt und dazu kommt die von offizieller Hand gezielt durchgeführte Frühsexualisierung in den Schulen, der permanente Wertewandel und die wöchentlich hinzukommenden Perversionen. Das alles sind approbiert destruktive Vorgehensweisen, um unsere Kinder unerziehbar zu machen und kommende wie bestehende Generationen unausweichlich zu ruinieren. Auch der uralte Drang, alles menschlich machbar und beherrschbar zu machen, hat seit dem Turmbau von Babel nie solch einen Höhepunkt erreicht wie heute, wo die Welt mit unsinnigen Behauptungen und Maßnahmen bezüglich Klima und so weiter beeinflusst und auch regiert wird. Und was für ein heilsames, praktisches Wort steht dagegen im Römerbrief. Aber wie wenige verstehen es zu gebrauchen und zermartern sich in ihrem krampfhaften Christenleben, weil sie nicht aus dem Lager ihres Selbst herauskommen, hin zu Christus, ihrem Erlöser. Und das Wort des Apostels lautet hier, zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Beschäftigen wir uns deshalb am besten gar nicht mit unserem Fleisch, mit uns selbst, vom Leib steht ja nichts da. Achten wir nicht darauf, was wir in uns selbst sind oder gewesen sind und woran wir früher gebunden waren. Es führt ja wieder nur zu neuen Begehrungen. Wenn wir uns mit unserem Ich beschäftigen, und sei es auch, um es zu unterdrücken, dann kommt es ja doch wieder nur hoch, das Ich. Sind wir aber in Christus eingetaucht, dann brauchen wir uns nicht mit dem beschäftigen, was wir waren oder was wir sind oder fühlen oder nicht sind oder nicht fühlen. Das ist ja alles versenkt in Jesus Christus. Ist in ihm ans Kreuz genagelt und für ewig abgetan. In ihm sind wir jetzt frei von dem Allen, sind wir selbst abgetan. Das Alte ist in ihm verschwunden. Er ist unser Leben. Zieht den Herrn Jesus Christus an, sagt Paulus im Heiligen Geist. Nur in ihn versenkt, nur ihn anschaut, nur mit ihm beschäftigt, dann sind und bleiben wir außerhalb der bezaubernden Gewalt der Begehrungen und der alten Beschäftigungsplage jeglichen Lagers. Frei sind wir, frei in Christus. Das Wort ist wohl aktueller denn je, hin zu ihm, hinausgehen zu Christus, seine Schmach tragend, das Nichtssein, das Nichtsgelten vor der säkularen und der religiösen Welt mit all ihren Macht- und Einheitsstreben. Lieber doch zu denen zu gehören, die in Christus nichts mehr darstellen wollen, weil sie ja ihn haben und in ihm alles haben. Und sie sind die, an denen Gott all sein Wohlgefallen hat, steht im Psalm 16,3, in seinem Sohn. Geht aus, sagt der Herr. Und wie finster ist es doch inzwischen geworden, Ihr kennt ja die Meldungen, die täglich hereinkommen. Die Zeit ist fortgeschritten. Da steht in Matthäus 25, 6 das bekannte Wort um Mitternacht. Aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus. Ihm entgegen. 2. Korinther 6. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Und Jesaja hat schon ausgerufen, weicht, weicht, zieht aus von dannen und rührt kein Unreines an. Geht aus von ihr, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Diese Welt mit ihren Religionen hat den Geliebten Gottes gekreuzigt, draußen, vor dem Lager. Und noch heute hasst sie ihn mit demselben ungeschwächten Hass. Ihn hasst sie, ihn, dem wir alles zu verdanken haben. Und deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen und außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Nun heißt es hier, jetzt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und ich möchte deshalb hier ganz gezielt zu diesem Aufruf auch ein Wort aus dem Hohelied zitieren. Im letzten Kapitel, wer ist sie, die heraufsteigt von der Wüste und lehnt sich auf ihren Freund? Unter dem Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in Wehen kam, die dich gebar. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Haus um der Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. Behalten wir Worte wie dieses im Herzen, denn sie leiten uns an, uns innerlich aufzuraffen, um der göttlichen Anweisung nachzukommen. Besonders das Hohelied leitet uns zu ihm hin, wie dann auch am Beginn schon steht, zieh mich dir nach. Auf den Spuren der Schafe, die vor uns hinausgegangen sind. Zu ihm, den unsere Seele dann so liebt, dass wir krank sind vor Liebe. Ist das nicht bei allen Rechtschaffenen so? Bei allen, die er in sich neu geschaffen hat, dass sie krank sind vor Liebe nach ihm? Verlangt uns nicht alle mit einem tiefen Sehnen nach seiner Wiederkunft? Aber was wollen wir da noch lange sitzen bleiben im Lager? Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig ruhen, dass uns die Armut überfällt, die wirkliche Armut, weil wir nicht rein sein wollten für Gott. Wollen wir ihm nicht lieber entgegeneilen, wie das vorhin zitierte Matthäuswort uns zugerufen hat, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Wir gehen ihm ohnehin entgegen, unaufhaltsam, alle gehen ihm entgegen, jeder, die wenigsten aber willig und gerne, als dankbare Kinder Gottes. Denn nur jenen, die wirklich zu seinen Schafen zählen, zu seinen Schafen, ist es eine Herzensangelegenheit, jetzt freudig aufzuspringen und ihm innerlich und inniglich entgegenzueilen. Auf, mein Herz, wach auf! Oder willst du noch weiter liegen bleiben im Lager, in der heutzutage so verbreiteten, sich so heilig dünkenden, weltklugen Selbstsucht, die nicht ohne Religion sein möchte, die aber das Kreuz Christi hasst? Dann mach du dich auf. Werde Licht. Ja, du. Rufen wir unserem Herrn zu, wie einst Petrus über den aufgepeitschten Wasserwogen. Herr, lass mich zu dir kommen. Amen. Amen.